Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Einen schönen guten Abend. Deglobalisiert euch. Diesen Ruf, den hört man gerade öfter. Und das hat damit zu tun, dass wir mit erheblichen Lieferengpässen bei diversen Produkten, wichtigen Fertigungsteilen und auch bei Rohstoffen zu tun haben. In der Folge wird dann auch vieles teurer. Und da fragt man sich dann schon, ob eine Entflechtung der Weltwirtschaft Sinn machen könnte. Wem würde sie wirtschaftlich besonders schaden? Wem würde sie vielleicht auch nutzen? Und wäre ein bisschen Deglobalisierung der Königsweg? Darüber diskutieren in dieser Stunde der Politiker und Nachhaltigkeitsexperte Reinhard Loske, der Wirtschaftswissenschaftler Florian Dorn und die Ökonomin und Asienkennerin Margot Schüller. Sie ist Senior Researcher beim GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg. Die befassen sich schwerpunktmäßig mit China und forschen zu politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen eben in Asien und auch zu globalen Fragen. Frau Schüller, die vorherrschende Haltung zur Globalisierung, die war seit den 80er Jahren, dass sie eigentlich fast allen nutzt und dass die Welt insgesamt wohlhabender und weil vernetzter auch friedlicher werden würde. Aber jetzt haben wir schon mit der Pandemie die Kehrseite gesehen, nämlich Abhängigkeiten, die dadurch entstanden sind, dass eben eng vernetzt arbeitsteilig produziert wird. Seit Beginn des Ukraine-Krieges reden immer mehr davon, dass die Hochzeiten der Globalisierung vorbei sind. Sie sehen das auch so?
Ja, tatsächlich hat sich das Tempo des internationalen Austausches von Güter und Dienstleistungen ja schon seit der internationalen Finanzmarktkrise im Jahre 2008 deutlich verlangsamt. Also wir haben heute nicht mehr dieses hohe Niveau von 30% von Handel in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise auf die Weltproduktion, sondern wir haben nur noch einen Anteil von 20%. Das heißt, wir können sehen, dass es Entflechtungstendenzen ja schon vorher gab, bevor die Pandemie diese auch noch verstärkt hat.
Der Politiker, Politik- und Volkswissenschaftler Reinhard Loske hat sich Zeit seines Berufslebens mit nachhaltigem Wirtschaften befasst, unter anderem am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, war für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, hat diverse Bücher über das Thema geschrieben. Sie, Herr Loske, galten schon lange als Skeptiker gegenüber den sogenannten Segnungen der Globalisierung. Sehen Sie sich jetzt bestätigt?
Also zunächst mal spreche ich eigentlich lieber positiv über Regionalisierung statt über Deglobalisierung, weil dieser Begriff der Deglobalisierung tut ja so, als wenn Globalisierung quasi der Goldstandard wäre und alles andere sich danach zu richten hätte und wir jetzt möglicherweise ein paar Abstriche machen müssten. Aber Fakt ist, dass man aus einer Nachhaltigkeitsperspektive natürlich sehr stark schauen muss auf die Schließung regionaler Stoffkreisläufe, auf die regionalen Wertschöpfungsketten und so weiter. Und es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein gesundes Verhältnis von Fremdversorgung und Eigenversorgung. Also nicht um Autarkie, aber um mehr Autonomie. Das ist meine Grundherangehensweise an diese Fragestellung.
Florian Dorn ist beim Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Er ist Co-Autor einer Studie, die sich mit den Kosten einer wirtschaftlichen Abkoppelung Deutschlands ganz speziell von China befasst. Dazu gleich ausführlich mehr. Aber erstmal allgemeiner gefragt, Herr Dorn. Abhängigkeiten sind ja eigentlich immer gegenseitig. Also die einen bieten was und die anderen fragen es nach. Käufer und Verkäufer von Waren und Dienstleistungen brauchen sich gegenseitig. Wann werden Abhängigkeiten gefährlich?
Zunächst mal wollte ich darauf eingehen, dass sicherlich die Globalisierung einen Dämpfer in den vergangenen Jahren bekommen hat, gerade in den Krisen. Aber wenn man sich den zunehmenden Wertschöpfungsanteil Deutschlands an der Globalisierung betrachtet, hat er in den vergangenen Jahren zugenommen. Und heute sind tatsächlich mehr als 30% der deutschen Wertschöpfung werden ins Ausland exportiert. Kritisch ist es vor allem dann, wenn natürlich man einseitig von einzelnen Komponenten abhängig ist und von einzelnen Ländern abhängig ist. Und das haben wir während der Pandemie natürlich gesehen, gerade in Bezug auf China, und sehen wir natürlich jetzt auch in der Ukraine-Krise nochmal sehr deutlich. Und das sollte man natürlich vermeiden.
Es gibt mehrere Gründe, also um über Deglobalisierung oder, wie Herr Loske sagt, Re-Regionalisierung nachzudenken, also die Entflechtung der sehr eng vernetzten Weltwirtschaft. Aber die hätte einen hohen Preis. Für alle Beteiligten?
Vielleicht darf ich dort starten, aus wirtschaftlicher Perspektive gesehen, also mal den ökonomischen Aspekt zu betrachten. Es gibt bei solchen Entflechtungen häufig Gewinner und Verlierer. Das heißt, auch innerhalb Deutschlands gibt es Branchen, die davon durchaus Vorteile daraus ziehen würden, aber auch natürlich mehr Verlierer. Und in der Summe würde es mehr Wertschöpfung kosten, sowohl für unsere Handelspartner als auch für uns selbst.
Ich glaube, dass die Kosten vor allem dann hoch sind, wenn es keine Alternativen gibt. Das heißt, wenn wir uns nicht langfristig überlegt haben, was der gesellschaftliche Bedarf ist, was sicherheitspolitische Aspekte sind und wenn wir dadurch in diese Abhängigkeiten geraten. Das heißt, hier ist die Frage immer Souveränität sehr wichtig. Wie erreiche ich das? Also nicht durch totale Abkopplung, sondern durch gezielte strategische Überlegungen, was wichtig ist und mit wem ich kooperiere.
Herr Luske, sagen ja viele, dass eine solche Entwicklung, wenn sie dann weit gehen würde, diese Entflechtung, eine Katastrophe vor allem für die ärmsten Länder wäre, weil sie die dortige Wohlstandsentwicklung protektionistisch bremsen würde.
Das halte ich für ein falsches Argument und für ein vorgeschobenes, apologetisches Argument. Denn die heutige Weltwirtschaftsordnung ist ja keineswegs fair. Also die Grundstruktur, wenn wir mal vom Sonderfall China absehen, über den wir ja heute noch ausführlich sprechen, ist ja die, dass die Industrieländer im Schnitt sehr stark profitieren. Sie sichern sich die wertschöpfungsintensiven Anteile der Wertschöpfungsketten, also am Anfang Forschung und Entwicklung, Hochtechnologie, am Ende Vermarktung und Dienstleistungen drumherum und so weiter, während die Länder des globalen Südens sehr, sehr stark reduziert sind auf die Rohstofflieferungen und auf einfache Industrieproduktion, sodass man schon sagen kann, dass es keineswegs eine Weltwirtschaftsordnung ist, die allen nutzt, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Das Wesen ist natürlich die Arbeitsteilung, die Spezialisierung, aber es gibt eben ein berühmtes Zitat von Eduardo Galeano, der mal gesagt hat, klar, Globalisierung, da geht es um Spezialisierung, aber so wie sie heute ist, haben sich die einen aufs Gewinnen spezialisiert und die anderen aufs Verlieren spezialisiert. Und insofern ist dieses Argument genau zu betrachten, genau zu wägen und wie überhaupt in dieser Diskussion genau hinzuschauen ist und nicht mit allgemeinen Aussagen Stimmung zu machen ist.
Darf ich da vielleicht gleich einhaken? Ja. Weil ich meine, ein wichtiges Argument ist ja, dass die Globalisierung nur dann erfolgreich oder von Nutzen für die Länder sein können, wenn sie die notwendigen Kapazitäten haben. Dass die Länder sich auch ganz klar vorbereiten darauf, indem sie beispielsweise Infrastruktur, Bildungssystem etc. verbessern. Und am Beispiel der südostasiatischen Länder, angefangen mit Japan, Südkorea, Singapur etc., konnte man ja sehen, dass diese Länder, die Chancen der Globalisierung nutzen konnten, weil sie die Rahmenbedingungen bereitgestellt haben, dass die davon profitieren konnten. Andere natürlich weniger.
Ich wollte auch auf Herrn Loske antworten. Ich fand diese Sichtweise etwas zu einseitig, denn auch Entwicklungsländer profitieren von dieser internationalen Arbeitsteilung. Es ist wahr, dass er dargestellt hat, dass die höheren Wertschöpfungsanteile natürlich in den Industrienationen stattfinden, aber durch die Arbeitsteilung profitieren auch Entwicklungsländer, wenn es natürlich fair vonstatten geht. Aber durch die Produktion von Vorleistungsgütern, wenn die Rahmenbedingungen auch passen, wie Frau Schiller es ja auch dargestellt hat, dann findet dort auch Wertschöpfung statt. Und wir sehen das ja auch in den vergangenen Jahren, dass sich tatsächlich in vielen Ländern dort auch die Armut massiv reduziert hat. Bestes Beispiel dafür ist eben China.
Bundeskanzler Scholz hat es nochmal gesagt in diesen Tagen, dass immerhin in den vergangenen 40 Jahren, also vor Corona und vor Krieg gerechnet, der Anteil der Menschen, die in extremer Armut sich von 40% auf unter 10% gesenkt hat. Kindersterblichkeit ist gesunken, Lebenserwartung ist gestiegen. Andererseits, Herr Loske, kann man natürlich auch nicht ignorieren, dass viel Schäden angerichtet wurden. Abholzung, Verseuchung von Böden, Ausbeutung oder teilweise einfach unsägliche Arbeitsbedingungen.
Im Kapitalismus oder nennen wir es in der Marktwirtschaft ist es ja so, dass Themen wie Arbeitsteilung, Spezialisierung, Freihandel, Economies of Scale, also Größenvorteile und so weiter, das sind die vorherrschenden Denkfiguren. Nur, das ist eben die eine Hälfte. Die andere Hälfte heißt, es gibt eben auch Überspezialisierung, es gibt Überkonzentration, es gibt Überglobalisierung und vor allem, das war ja das Argument gerade, gibt es die Übernutzung der natürlichen Lebensgrundlagen. Ich meine, das ist ja das Thema, was uns heute in besonderer Weise bewegen muss. Es geht um die Überlebensfähigkeit der Menschheit insgesamt auf unserem Planeten. Und wenn jetzt China als glorreiches Beispiel herangezogen wird, ich selbst habe in den 90er Jahren viel zu China geforscht und dort auch Projekte gemacht. Damals, in der Mitte der 90er Jahre, war der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 in China bei 2 Tonnen pro Jahr. Heute ist er bei 7 Tonnen. Das heißt also eine Verdreieinhalbfachung in ungefähr 25 Jahren. Und man kann nicht über Globalisierung reden und diese fundamentalen Dinge im Bereich der Ökologie, im Bereich der Menschenrechte und im Bereich der Handelsfairness quasi weglassen. Das geht nicht, das ist mein Argument. Und deswegen finde ich, ich wiederhole das nochmal, dass wir genau hinschauen müssen. Und am Ende des Tages wird es nach meiner Einschätzung auf eine selektive Deglobalisierung hinauslaufen in einigen Bereichen. Ein Beispiel konkret, das besonders krass ist, ich frage einfach nur, ist es sinnvoll, dass unsere Agrarstruktur heute so aussieht, dass wir unter Inkaufnahme von Regenwaldzerstörung in Südamerika oder auch in Asien Unmengen von Futtermitteln, Soja, Tapioca und anderes nach Europa verschiffen. Da in Europa, nehmen wir die norddeutsche Tiefebene, das Grundwasser versauen mit Nitrat und gleichzeitig über 50, ich glaube es sind 60% des Schweinefleisches exportieren im Wesentlichen nach Asien. Das zeigt doch, dass es eben auch absolut nicht nachhaltige Formen der Globalisierung gibt und die gilt es zu beenden.
Auf alle Fälle ist es so, dass Deutschland auf der Seite derjenigen ist, die daran erheblich gewonnen hatten. Seit 1990 hat sich der Außenhandel, also Waren und Dienstleistungen, fast vervierfacht. Wenn diese Entwicklung in eine andere Richtung jetzt ginge, also entflochten würde, re-regionalisiert würde, dann könnte das bedeuten, dass Deutschland fast 10% seiner Wirtschaftskraft verlieren würde. Kann sich Deutschland, Frau Schüller und gern dann auch die anderen dazu, eine Entflechtung überhaupt leisten?
Also sehr schwierig, glaube ich, ist das Thema, weil es geht ja bei der Globalisierung nicht nur um den Handel, sondern es geht um die Diffusion von Wissen. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit, die in der Kooperation mit den Besten entsteht. Also es ist nicht nur darauf zu reduzieren und deswegen, wir können nicht autark sein. Wir können sehr viele dieser Produkte und Rohstoffe gar nicht selber produzieren, sondern da müssen wir uns überlegen, ob wir diversifizieren können, ob das ausreicht oder ob wir beispielsweise strategisch wirklich überlegen, was wir brauchen und wie wir das langfristig auch organisieren können. Das ist, glaube ich, eher heute das Thema. Also wie können wir mit Ländern wie China, die Technologien immer strategisch eingesetzt haben, wie können wir da eine Kooperation haben in der Forschung und in anderen Bereichen, wenn wir wissen, dass die andere Ziele haben? Also da ist das ganz konkret.
Die Frage ist nicht immer nur, können wir uns leisten, sondern möchten wir uns das auch leisten, schon allein auch kurzfristig gesehen. Also es wird natürlich dann Wohlstandsverluste bedeuten, auch in der kurzen oder mittleren Frist. Das wiederum sicherlich auch auf das demokratische Zusammenleben in Europa oder auch in unserem Land Auswirkungen hätte. Und sicherlich auch die Wirtschaftskraft Europas und der Welt langfristig da durchaus negative Einflüsse hätte, sodass wir sicherlich auch mit unserem Wertekanon dann künftig in der Welt weniger eine Rolle spielen werden. Und umgekehrt, das möchte ich auch nochmal aufgreifen, wollen wir das denn wirklich auch die Handelsbeziehungen zu auch Entwicklungsländern wirklich kappen? Denn wie Frau Schüller ja auch schon jetzt angemerkt hat, bringen wir auch durch eine Wissensdiffusion ja auch Fortschritte in diese Länder. Ich würde die Globalisierung nicht so einseitig nur betrachten, wie Herr Loske das dargestellt hat, wenngleich er natürlich sehr wichtige und kritische Punkte angesprochen hat, die da natürlich angegangen werden müssten.
Mir ist es ein bisschen zu holzschnittartig, die wirtschaftlichen Beziehungen zu den Entwicklungsländern zu kappen. Darum geht es nach meiner Meinung nicht. Es geht um etwas, was ich mit anderen zusammen auch Glokalisierung nenne. Ist ein Kunstwort aus global und lokal. Wir brauchen natürlich auf der einen Seite internationale Kooperation, gerade im Bereich der Technologie, aber auch im Bereich der Menschenrechte, vor allen Dingen im Bereich des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit insgesamt. Das heißt, wir brauchen nicht weniger internationale Kooperation, sondern faktisch sogar mehr. Aber ein Teil dieser Lösung ist eben auch die Lokalisierung, also die Schließung regionaler Stoffkreisläufe, die Intensivierung regionaler Wertschöpfungsaktivitäten und vieles andere mehr. Das ist wirklich ein echtes Problem, dass die Diskussion häufig so stark pro oder contra reduziert wird. Ich glaube, in manchen Bereichen ist es ganz evident, dass wir weniger internationale Verflechtung brauchen, weil wir die internationale Arbeitsteilung zu weit vorangetrieben haben. Das ist ja auch deshalb zustande gekommen, weil massiv Preisunterschiede in den Arbeitskosten, in den Rohstoffkosten vorhanden waren und weil dem internationalen Verkehr, dem Seeverkehr und dem Luftverkehr seine externen Kosten ja gar nicht angerechnet worden sind. Das waren ja alles Stimulierungsprogramme für eine Form von Globalisierung, die nicht zukunftsfähig ist. Deswegen wäre mein Argument, ich wiederhole mich, es geht nicht um Autarkie für alle, sondern es geht um mehr Autonomie, unter anderem auch durch faireren Handel, Stichwort Lieferkettengesetze und anderes mehr. Also es ist kein Entweder-Oder.
Bevor wir in der Tat mal über die gute Globalisierung, also wie man sie fair und gerecht und allen zum Nutzen gestalten könnte, weiter diskutieren, möchte ich noch einen kleinen Moment bei den Abhängigkeiten bleiben, wie sie im Moment vorhanden sind und wo sie unter Umständen aufgelöst werden könnten, müssen, sollten, dürfen. Wir reden natürlich alle im Moment über Russland, Stichwort Gas, klar, aber auch die Abhängigkeiten von China sind zuletzt mehr in den Fokus gerückt, jedenfalls in der breiten Öffentlichkeit. Die aktuellen Spannungen, die jetzt noch hinzukommen zwischen China und Taiwan, sowie ja auch die schon länger bestehenden Spannungen zwischen China und den USA, die haben diese Sorge vor Abhängigkeiten verstärkt. Wäre es schlimmer für die Weltwirtschaft, wenn es jetzt eine Abkopplung von China geben müsste oder man es herbeiwirtschaften wollte als der Ukraine-Krieg?
Ja, eindeutig, weil der wirtschaftliche Austausch mit China ist sehr wichtig. China ist für uns der wichtigste Handelspartner und wir sind sehr eng verflochten in vielen Bereichen. Dazu hat die Studie, die Herr Donja vorgestellt hat, auch sehr stark darauf hingewiesen, in welchen Bereichen wir auch sektoral von China abhängig sind. Deswegen würde ich Ihnen gleich mal das Wort geben.
Ja, ein Konflikt zwischen China und Taiwan, also auch wenn Handelsbeziehungen zu Taiwan aufgrund möglicherweise eines Krieges dort abgekoppelt werden müssten, das würde uns genauso sehr schaden, gerade im Bereich der Chip- und Halbleiterindustrie aktuell. Wir sind in der Tat in vielen Bereichen, in der Automobilindustrie, bei Transportgütern, aber auch im Bereich Pharma, Chemie und vor allem beim Maschinenbau aktuell sowohl von Vorleistungsgütern aus China abhängig als auch als großer Absatzmarkt und Exportmarkt. Heißt nicht, dass wir das nicht kritisch überprüfen müssen, wo wir genau diese kritischen Abhängigkeiten loslösen sollten. Aber gerade wenn wir im Bereich Rohstoffe, seltene Erden oder auch für unsere Energiewende momentan Produkte im Bereich der Batterien und auch im Bereich der Solarmodule sehen, merken wir, dass wir dort einen mittelfristigen Prozess angehen müssten, um das loszulösen.
Aber könnte man nicht, Herr Loske, da auch genau sehen, dass die enge wirtschaftliche Verknüpfung eben doch auch Vorteile hat? China produziert die berühmten Halbleiter, also die Chips, die man nicht zuletzt für die E-Mobilität braucht in hohem Maße. Auch China braucht diese Halbleiter aus Taiwan. Und deshalb sprechen ja auch manche davon, dass Taiwan sozusagen ein Schild aus Silikon hat. Also dass China sich aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt nicht leisten kann, Taiwan militärisch anzugreifen, was es sonst vielleicht täte.
Ich will erst noch mal den grundsätzlichen Aspekt ansprechen. Also ich spreche ja in gar keiner Weise dafür, dass wir unsere Wirtschaftsbeziehungen zu China per se reduzieren sollten. Im Moment ist es so, die Fakten, wir haben ein Handelsbilanzdefizit. Ich habe die Zahlen eben noch mal gecheckt bei Statista. Wir importieren für 140 Milliarden Euro Güter aus China und wir exportieren für gut 100 Milliarden Euro Güter nach China. Das heißt, das Handelsbilanzdefizit liegt bei etwa 40 Milliarden Euro. Allerdings glaube ich in der Tat, das sehen wir ja jetzt, ich will es mal ganz allgemein sagen, seit mindestens 10, eher seit 15 Jahren bekannt, dass diese einseitige Energieabhängigkeit von Russland sich zu einem richtig großen Problem auswachsen könnte. Und das ist jetzt der Fall. Und ähnlich sieht es natürlich in China aus. Und da würde ich auch nochmal auf ein Argument aus der letzten Runde zurückgreifen. Es hieß ja eben von Herrn Dorn, dass Europa möglicherweise an Gewicht verlöre gegenüber den anderen Blöcken, also die USA, China, Russland und so weiter, wenn es auf selektive Deglobalisierung setzen würde. Dieses Argument stand im Raum. Und ich meine, das kann man so ohne weiteres nicht sagen, denn wir sind schon längst in einer Konkurrenz mit China. Wenn wir uns Afrika anschauen beispielsweise, ist ja nicht so, dass China selbst selbst Unmengen an Erzen und an seltenen Erden hätte, sondern sie haben einen riesigen Bedarf an denselben. Einen großen Teil können sie selber decken, aber vieles versuchen sie auch in anderen Teilen der Welt zu erschließen, vor allen Dingen in Afrika. Da wird massiv investiert in Minen, in Straßen und in Häfen. Das sind die strategischen Ansatzpunkte. Und da befinden wir uns längst in einem Wettbewerb mit China. Und da ist schon die Frage aufzuwerfen, würde es Europa im Wettbewerb im Globalen nicht auch gut anstehen, klare Nachhaltigkeitsstandards, klare Good Governance Standards und so weiter zu thematisieren. Insofern sehe ich Europa da nicht per se als Verlierer, sondern wenn es gut laufen würde und man sich einig wäre, auch als Standardsetzer in den internationalen Beziehungen.
Ich würde da gern das von Herrn Loske aufgreifen, da er das von mir ja auch aufgegriffen hat. Mein Argument galt dem vollkommenen Reshoring. Das war die Frage. Mir ging es nicht um die selektive Deglobalisierung, sondern ich habe gesagt, wenn wir uns nur noch auf Europa konzentrieren und alles nach Europa zurückholen würden, würden wir an Gewicht in der Welt und auch an Einfluss verlieren. Das war ja genau mein Argument. Und in dem zweiten Punkt stimme ich zu, dass wir durch diese strategischen Partnerschaften, auch mit Entwicklungsländern, Gestaltung von fairen Handelsbeziehungen, gerade unsere Werte und auch die Umweltstandards überhaupt erst erweitern können. Und das ist für mich aber eher ein Argument, dass wir in Zukunft nicht eine Deglobalisierung brauchen, auch keine selektive Deglobalisierung in dem Sinne, sondern eine Neuorientierung der Globalisierung. Das heißt, mit neuen strategischen Partnern in Entwicklungsländern, aber auch in der westlichen Welt, um genau zu prüfen, dass wir einseitige Abhängigkeiten von autokratischen Regimen reduzieren. Das geht aber nur, indem wir uns diversifizieren. Das kann sein durch Produktionen in Europa, aber vor allem auch durch neue Handelsbeziehungen mit neuen Partnern.
Frage an die Asien-Expertin. Würden Sie denn der These zustimmen, Frau Schüller, dass China den Rest der Welt wirtschaftlich weniger braucht als der Rest der Welt, wir zum Beispiel in Europa, China?
Nein, China hat ja durch die Beteiligung an der Globalisierung enorme Fortschritte gemacht. Diese 400 Millionen Menschen, die aus der absoluten Armut herausgekommen sind, weil das gesamte System stark auf Auslandsexporte und Produktion ausgerichtet war. Das ist ein wichtiger Punkt. Und letztlich ist es, glaube ich, so, dass wir sehen müssen, dass die Politik ja schon seit einiger Zeit in China selber versucht hat, unabhängiger vom Export zu werden. Also da gibt es ja auch Statistiken, die das deutlich zeigen, dass auch in China dieser Anteil, der exportiert wird, abgenommen hat. Hinzu kommt, dass ja also jetzt so diese Idee des zweiten Kreislaufes, einmal die Steigerung der binnenwirtschaftlichen Entwicklung und der andere Kreislauf ist mit dem Ausland, dass das parallel laufen soll, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Und letztlich hat man ja auch mit dem 14. Fünfjahresplan die große Idee, dass man technologische Abhängigkeit reduzieren will. Also China wird es treffen, aber es hat schon seit ungefähr 10 Jahren versucht, die Strukturen so zu verändern, dass die Abhängigkeiten geringer sind, was wir dagegen nicht so versucht haben.
Würden Sie, Herr Dorn, als Wirtschaftswissenschaftler denn dem zustimmen können, was die Wochenzeitung Die Zeit in dieser Woche geschrieben hat, nämlich, dass wir China behandelt haben wie eine Art Droge? Drogensüchtige wissen auch, dass es gefährlich ist, sich einen Stoff zu beschaffen und immer mehr davon. Aber die deutsche Wirtschaft namentlich, vielleicht auch die europäische Wirtschaft, hat sich diese Droge zu eigen gemacht, hat sie immer mehr genutzt und gebraucht. Und die Droge heißt billige Arbeitskraft, billige Rohstoffe. Und jetzt kriegen wir gar die Quittung.
Ich würde es vielleicht nicht Droge nennen, aber es geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung, wie wir auch über Russland diskutiert haben. Wir haben natürlich in der deutschen Wirtschaft sehr gern auf Kosteneffizienz gesetzt. Das hieße, wir haben darauf gesetzt, günstige Vorleistungsgüter zu erhalten, sei es in der Energie oder eben auch aus China mit Rohstoffen. Und diese einseitige, rein auf Kosteneffizienz betrachtete Wirtschaftsweise, die fällt uns jetzt einfach wie ein Bumerang auf die Füße. Und daher würde ich eben auch plädieren, dass man diese kritischen Abhängigkeiten reduziert, umso mehr diversifizieren. Die Diversifizierungsstrategie würde ich da auf jeden Fall empfehlen bei diesen Produkten. Das würde natürlich auch mit höheren Kosten verbunden sein. Aber diese Abwägung muss man unbedingt treffen aus meiner Sicht.
Sie als jemand, der sich mit Nachhaltigkeit Zeit seines Lebens befasst hat, Reinhard Loske, Sie würden dem widersprechen oder das auch annehmen müssen, was viele sagen, dass wir unsere Klimaneutralität, die wir uns in der EU vorgenommen haben, ohne China schon deshalb nicht schaffen, weil 76% des Silbers für die Solarzellenherstellung aus China kommt, noch mal mehr, 78% der benötigten Siliziumplatten und mehr als 2/3 der fertigen Module. Also ohne China schaffen wir die Klimaneutralität nicht?
Im Moment sieht es so aus. Also erstmal ist grundsätzlich die Frage, ob wir bei Beibehaltung der allgemeinen Wachstumsorientierung diese Klimaziele überhaupt schaffen können. Aber jetzt spezifisch bezogen auf die Frage der erneuerbaren Energien brauchen wir China, das muss man ganz klar sagen. Aber so riskant, wie es war, sich in Sachen fossile Energien sehr weitgehend auf Russland zu verlassen und jetzt den Preis dafür zu bekommen, so riskant ist es, in Bezug auf strategische Rohstoffe sich einseitig auf China zu verlassen. Und die Wirtschaft, wenn wir es mal so allgemein sagen wollen, hat ja auch in Bezug auf Russland keine ruhmreiche Rolle gespielt. Wenn man sich den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft anschaut, die Grundtonalität war ja immer, übertreib's nicht zu sehr mit eurer Kritik an Menschenrechten, die Wirtschaft ist wichtig. Und bei China ist es ganz ähnlich. Ich glaube, wir müssen das jetzt quasi offensiv angehen, auch unter Inkaufnahme bestimmter Risiken. Ich wollte aber noch ein Argument sagen mit der Diversifizierung der Lieferquellen, was ja von Herrn Dorn kam, was ja auch im Prinzip richtig ist, aber es gibt eben auch da Grenzen der Diversifizierung. Also Diversifizierungsstrategien, also aus verschiedenen Quellen seine Produkte und Vorprodukte zu beziehen, ist immer sinnvoll. Dann ist man nicht, sozusagen hat man kein Klumpenrisiko, aber es gibt eben auch Grenzen. Das führt mich zu dem Argument, eigentlich die kluge Ökonomie, die reflektierte Ökonomie als Disziplin wusste über 2 Jahrhunderte, dass man nicht zu einseitig auf bestimmte Strategien setzen soll. Also ich will mal den größten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, John Maynard Keynes, zitieren. Der hat in einem berühmten Aufsatz in den 30er Jahren über National Self-Sufficiency, also über nationale Selbstversorgung oder auch, wenn man so will, Genügsamkeit geschrieben. Ich zitiere wörtlich: Ideen, Wissen, Kunst, Gastfreundschaft, Reisen, das sind Dinge, die ihrer Natur nach international sein sollten. Aber lasst Dinge in der Heimat herstellen, wenn immer es sinnvoll und praktisch möglich ist. Zitat Ende. Daran erkennt man, dass im Grunde genommen immer das Bewusstsein dafür da war, dass man sich nicht zu stark abhängig macht von anderen, weil man dann verletzbar wird. Diese Sache haben wir seit den 50er Jahren ziemlich stark vergessen, verdrängt oder sogar verleumdet. Und die kommt natürlich jetzt mit Wucht zurück auf die internationale Tagesordnung.
Ich möchte trotzdem noch mal einen Punkt machen, weil ich finde, die Diskussion ist etwas verzerrt, weil wir haben ja bis vor ungefähr 5 Jahren angenommen, dass China ähnlich wie wir ähnliche Ziele verfolgt, Marktwirtschaft auch hochhalten wird und dass es quasi eine Konvergenz geben würde. Also bis vor kurzem war das Bild Chinas und auch anderer Länder, Russland, anders. Und dass das jetzt so eingebrochen ist, klar, das ist sehr bedauerlich. Aber solche Sachen kann man auch nicht unbedingt voraussehen. Die Unternehmen, klar, die haben sich sehr stark in bestimmten Bereichen konzentriert. Aber das sind ja nur die 3 großen Bereiche. Viele Unternehmen haben inzwischen ja schon nicht nur in China investiert, sondern auch in anderen südostasiatischen Ländern. Die haben mit dieser Diversifizierung auch schon angefangen. Also es gab eine ganz bestimmte Stimmung und die wurde auch politisch unterstützt. Handelsbeziehungen schaffen auch Frieden und sind auch wichtig für uns alle. Und dann sozusagen jedes Mal von den Unternehmen zu fordern, dass sie auch immer berücksichtigen, dass es zu viel Konzentration geben könnte, ist etwas sehr Anspruchsvolles.
Sagt die Ökonomin und Asienkennerin Margot Schüller. Sie diskutiert hier beim Deutschlandfunk Kultur mit dem Grünpolitiker und Nachhaltigkeitsexperten Reinhard Loske und dem Wirtschaftswissenschaftler Florian Dorn. Unser Thema: Preis und Nutzen einer Entflechtung der Weltwirtschaft. Sie alle haben ja jetzt eigentlich bisher gesagt, dass eine reine Renationalisierung von Lieferketten, also Autarkie wäre das Stichwort, kein sinnvoller Weg ist. Aber möglicherweise muss die Abwägung zwischen Kosteneffizienz auf der einen Seite und belastbaren, nachhaltigen Lieferkettenbeziehungen auf der anderen neu justiert werden. Würden Sie denn so weit gehen wie der deutsche Wirtschaftsminister Habeck, der sagt, es muss einen Abschied von rein profitorientierten Wirtschaften geben?
Also auf keinen Fall. Also die Unternehmen müssen ja eine Motivation haben. Und selbst wenn es Handelsbarrieren geben wird, müssen wir davon ausgehen, dass der Handel seinen Weg finden wird, wenn es profitabel ist. Also die Regierung kann zwar Anreize setzen und auch negative Anreize zur Entflechtung, aber der Handel wird seinen Weg finden.
Ich würde da Frau Schiller unbedingt auch zustimmen. Also dieses profitorientierte Wirtschaften ist ja der Antrieb unserer Wirtschaftsordnung und auch die Möglichkeit, Wohlstand zu schaffen, den wir auch wieder sozial verteilen können. Die Unternehmen werden sicherlich, klar haben die in der Vergangenheit auf die Kosteneffizienz gesetzt, aber die Krisen als auch die Erfahrungen aus der Pandemie führt bei Unternehmen schon dazu, dass sie natürlich selbst nachjustieren. Eben weil sie die Risiken neu kalkulieren und sicherlich auch viel mehr darauf achten, dass sie nicht mehr einseitig von Lieferketten abhängig sein werden.
Man muss vielleicht, Herr Loske, dabei nochmal betonen, die Rede war von rein profitorientierten Wirtschaften.
Ja, also ich halte das für eine zutreffende Aussage. Klar ist, dass wir eine Wiedereinbettung der Ökonomie in die Gesellschaft brauchen und eine Wiedereinbettung beider, der Ökonomie und der Gesellschaft, in die Naturzusammenhänge, in die Grenzen auch der Naturnutzung. Wir sind im Moment an einer Schwelle, die wirklich lebensgefährlich ist, das muss man sagen. Und so richtig ich diese Argumente im Einzelnen finde, Diversifizierung und so weiter, so sehr muss man doch auch sagen, wenn etwas nicht richtig ist, dann nützt auch die Diversifizierung der Bezugsquellen nichts. Das könnte man vielleicht bei den fossilen Energieträgern so sagen. Außerdem könnte man das historisch noch unterlegen. Diese starke Abhängigkeit von Russland ist ihrerseits selbst ein Ergebnis von vermeintlichen Diversifizierungsstrategien. Als 1973 der Yom Kippur-Krieg stattfand und dann die OAPEC, also die Organisation arabischer ölexportierender Länder, von heute auf morgen den Ölhahn zugedreht hat, da hatten wir 3/4 weniger Öl. Und da erschien es vernünftig, mit Russland enge Austauschbeziehungen auf diesem Feld der Energiepolitik einzugehen, weil das vermeintlich stabiler ist. Also ich wiederhole nochmal das Argument, Diversifizierung ist im Grunde immer richtig, Vermeidung von Klumpenrisiken, aber Diversifizierung des Falschen bei den Bezugsquellen bleibt falsch. Und auch diese etwas stark idealisierende Betrachtung, Wandel durch Handel oder da, wo gehandelt wird, wird nicht geschossen. Dieser Automatismus ist ja auch nicht mehr gegeben. Dass also quasi Handel immer nur eine rein friedensstiftende Wirkung hätte, da muss man doch auch historisch ein bisschen genauer hinschauen und auch das eine oder andere Fragezeichen setzen.
Aber muss man, Herr Dorn, trotzdem, wenn man Herrn Habeck beim Wort nehmen wollte, dass wir uns anders aufstellen müssen, von zweierlei Dingen auf alle Fälle Abschied nehmen als Lernerfolg der Entwicklung der letzten Monate? Zum einen vom sogenannten oder auch Teiletourismus, also das Einzelteile von Produkten durch die halbe Welt reisen, bevor sie irgendwo zusammengesetzt werden, weil das sich immer noch als kostengünstig erweist. Aber eben auch davon verabschieden, dass billige Rohstoffe, die wir irgendwo in der Welt schürfen, ohne Rücksicht auf Verluste, auf Umweltprobleme vor allen Dingen, dass es die nicht mehr geben wird.
Ja, das ist sehr richtig, was Sie jetzt anmerken, wenn man über rein profitorientiertes Wirtschaften spricht. Aber wir haben allein auch in Deutschland und Europa nicht das Modell eines rein profitorientierten Wirtschaftens gehabt. Das heißt, wir haben schon ein Modell, in dem wir Rahmenbedingungen setzen, die auf sozialen Ausgleich, in dem auch Umweltstandards festgesetzt werden. Deswegen habe ich vorher auch mit der Diversifizierung oder auch mit dem Begriff der Neuorientierung der Globalisierung auch betont, dass wir natürlich diese Standards eigentlich auf unser gesamtes Wirtschaftsmodell, also auch auf die Außenwirtschaftsbeziehungen, übertragen müssen. Das heißt, mit diesen Rahmenbedingungen, mit unseren Umweltstandards, die wir an den Tag legen, mit den Sozialstandards, die wir an den Tag legen, das muss unsere Prämisse auch für das globale Wirtschaften sein. Aber das führt nicht dazu, dass wir weniger global wirtschaften, sondern dass wir eine neue Art des globalen Wirtschaftens anstreben müssten. Und das ist vielleicht auch das, wie es Robert Habeck gemeint hat.
Also wir bräuchten das, was man vielleicht auch eine kluge Globalisierung nennen könnte. Nachhaltig, fair, solidarisch und gut.
Ja, dem würde ich zustimmen. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen, dass wir natürlich auf Umwelt und Soziales auch als Ökonomen mit in Betracht ziehen müssen.
Also vielleicht sollten wir auch auf die neuen Formen der Globalisierung sehen. Also wir haben ja die digitale Vernetzung mit dem Austausch von Daten, für dezentrale Fertigung von Endprodukten. Und das wird zukünftig aus meiner Sicht sehr viel an diesen Exporten und hin und her Lieferungen reduzieren. Also wir haben ja die Möglichkeit, dadurch Spezialanfertigungen vor Ort zu machen. Und dieser Austausch von Datenökonomien, der ist zwar dann statistisch schwieriger zu erfassen, aber ich glaube, dieser wird nochmal der Motor der Globalisierung in den nächsten Jahren sein. Und der ist sicherlich nicht mit denselben Formen der Umweltverschmutzung etc. verbunden.
Zu Ihrer Frage, die lautete ja, brauchen wir nicht eine kluge statt eine dumme Globalisierung, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Und da würde natürlich jeder sagen, klar, brauchen wir eine kluge Globalisierung. Aber man darf nicht vergessen, dass bislang jedenfalls die Globalisierung auch sehr stark darauf fußte, dass unterschiedliche Arbeitskosten, Stichwort Löhne, dass unterschiedliche arbeitsrechtliche Standards da waren, dass unterschiedliche menschenrechtliche Situationen da waren, dass unterschiedliche ökologische Situationen da waren und dass sich die Globalisierung dies so zunutze gemacht hat, dass in toto jedenfalls es viele Profiteure gibt, aber auch viele Verliererinnen und Verlierer der Globalisierung gibt. Gerade wenn man solche Themen wie indigene Bevölkerung und so weiter, wenn man die mit hineinnimmt, dann ist das Bild doch nochmal etwas differenzierter. Also wenn wir über eine intelligente oder kluge Globalisierung sprechen, dann müssen wir aber auch bestimmte Voraussetzungen dafür schaffen. Dazu gehören Lieferkettengesetze, die transparent, klar sind. Dazu gehören Menschenrechtsstandards, dazu gehören arbeitsrechtliche Bedingungen, dazu gehören vor allen Dingen Themen wie der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit. Und da kann es nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern das muss dann auch real und materiell unterlegt werden. Und ob, zweites Argument, dass tatsächlich durch diese digitalen Ökonomien oder die Datenökonomien, wie das gerade hieß, quasi sich fast wie von selbst löst, weil es ja praktisch eine implizite Dematerialisierung wäre und damit weniger ökologische Schäden auslösen würde. Ob das so kommt, auch das ist eine politische Gestaltungsaufgabe. Von selber kommt das nicht. Es gab auch in der Ökonomie in den 70er, 80er Jahren die Hoffnung, wenn wir uns nur alle hinreichend schnell Richtung Dienstleistungsökonomie entwickeln, dann würde das automatisch zu positiven ökologischen Effekten führen. Das ist mitnichten der Fall gewesen, jedenfalls nicht im Weltmaßstab. Also insofern wäre mein Petitum nochmal, es sind hier echte Gestaltungsaufgaben, wo es auch ein Primat der Politik, mindestens mal einer Politik, die auch Einblick hat in internationale, globale ökonomische Beziehungen.
Gehört zur klugen Globalisierung eben auch die Abhängigkeiten gerade von Rohstoffen dahingehend zu verringern, indem man endlich anfängt, wovon viele schon reden, nämlich eine Kreislaufwirtschaft zu haben. Also dass nicht wertvolle Rohstoffe verloren gehen, die man dann anderswo und mit hohen Kosten für Umwelt, Natur und Menschen und den Geldbeutel sich beschaffen muss, sondern dass sie eben recycelt werden.
Ja, intuitiv muss ich natürlich zustimmen, bin aber keine Expertin auf dem Gebiet. Aber sicherlich ist das ein Schritt dahin auch.
Ja, ich bin tatsächlich in dem Bereich auch nicht Experte, aber natürlich ist das ein sehr erstrebenswerter Kreislauf, den man sicherlich weiter forcieren sollte und auch im Bereich der Forschung weiter vorantreiben sollte. Aktuell, nach meinem Kenntnisstand, ist das natürlich nicht bei allen Rohstoffen möglich und bei anderen Rohstoffen leider noch nicht im selben kosteneffizienten Ausmaß möglich wie der Import um die halbe Welt. Aber das sollte eine Richtung sein, die aus Umweltgesichtspunkten, aber auch aus ökonomischen Gesichtspunkten weiter forciert werden sollte.
Herr Loske?
Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal an meinem Ansatz der Lokalisierung anzusetzen, weil Kreislauf, Wirtschaftsorientierung bedeutet implizit auch mindestens mal tendenziell Regionalisierung, also quasi eine Rückkopplung an regionale Bedingungen, seien sie natürlicher Art, seien sie auch gesellschaftlicher Art. Und dieser Gedanke der Globalisierung, der sagt ja im Prinzip, dass wir einerseits eine Globalisierung allein über die Kommunikationstechnologien und so weiter haben, dass wir auch eine Notwendigkeit der globalen Kooperation haben in Bereichen wie Klimaschutz, Menschenrecht, Technologie, Finanzierung, Finanzen dürfen wir nicht vergessen, ein Riesenthema. Andererseits aber eben die Lokalisierungs- oder Regionalisierungsstrategien auch Teil dieser Lösung sind. Im Bereich der Landwirtschaft leuchtet uns das unmittelbar ein, aber es lässt sich auch auf viele andere Bereiche übertragen. Also, oder man könnte sich vielleicht, obwohl man mit biologischen Analogien immer vorsichtig sein muss, eine Körperzelle, nehmen wir mal an, ist ja einerseits ein geschlossenes System, andererseits ist sie aber auch Teil eines größeren Systems. Und je mehr sozusagen diese dezentralen Strukturen gestärkt werden, desto mehr könnte auch die globale Ökonomie sich stabil entwickeln. Also wenn man es jetzt mal systemisch betrachtet, da sehe ich also überhaupt gar keinen Widerspruch.
Es sagen ja viele, wir brauchen Autonomie, zumindest in bestimmten, besonders wichtigen, sicherheitsrelevanten Bereichen. Dann sprechen Sie von strategischer Autonomie, Herr Dorn, also Chipproduktion möglicherweise eines, Speicherproduktion brauchen wir besonders auch für die Elektromobilität, medizinische Produkte, wenn schon nicht die Rohstoffe, wo die Autonomie nicht möglich sein wird, dann bei den anderen genannten Produkten?
Ja, ich denke, das hat man auf europäischer Ebene auch erkannt, dass eine gewisse Autonomie gerade in diesen Bereichen von hoher Bedeutung ist. Und sie gehen ja auch in dieser Richtung. Stichwort auch die EU-Batterieforschung, in dem man auch sagt, wir schaffen nur unsere Klimaziele, wenn wir auch selbst dort autonom mit diesen Produkten vorankommen. Autonomie bedeutet ja nicht Autarkie. Und deswegen komme ich auch nochmal darauf zurück. Es ist abzuwägen, was macht Sinn, in Europa selbst herzustellen, auch dort an verschiedenen Standorten, innovativ zu sein, Innovation zu fördern oder aber eben auch anderweitig über Diversifizierungsstrategien von verschiedenen Zulieferern eben diese Produkte zu erhalten. Das ist ja auch eine Form der strategischen Autonomie, weil man sich nicht von einem Land, von einem Regime abhängig macht.
Gehört aber dann zur klugen Globalisierung nicht nur eine strategische Autonomie in bestimmten Bereichen, sondern auch, dass man genauer hinschaut, Frau Schüller, in wessen Abhängigkeit man sich begibt. Denn die Idee, haben wir ja schon eben kurz angesprochen, dass Handel nachhaltig und gewinnbringend auch mit Ländern möglich ist, die ein anderes politisches System haben, scheint sich ja mittlerweile als Illusion zu erweisen.
Ja, das auf jeden Fall, dass man sich da überlegt, wer denn der Partner sein könnte. Also für Deutschland bietet sich auf jeden Fall die EU als oder die Länder der EU als friendly sourcing countries an oder die Beschaffung dort ist wahrscheinlich weniger mit Risiken verbunden. Aber ich möchte vielleicht nochmal auf diesen Begriff der strategischen Autonomie zurückkommen, weil ich meine, Souveränität eigentlich ist so das bessere Wort dafür, weil das auf die eigene Stärke ausgerichtet wird. Das heißt, wir müssen uns selber überlegen, was für uns wichtig ist und müssen Handlungsräume schaffen, was wir machen müssen, um diese Souveränität auch wirklich zu erreichen. Das heißt also, was wir an strategischen Technologien nutzen müssen beispielsweise, welche Kooperationen wir eingehen sollten. Also das erfordert eigentlich im politischen Bereich eine starke Diskussion, die mit den Unternehmen auch zusammen stattfinden sollte.
Wo man die Verpflichtungen der Weltwirtschaft nicht auflösen sollte, sagen viele, Herr Loske, ist dort, wo wir mit Demokratien zu tun haben. Also nur noch mit Demokratien Handel und Wandel und Verflechtung zulassen, wäre das auch eine Form der klugen Globalisierung, wobei man dann wissen muss, dass ja, nach nicht allzu strengen Maßstäben, Polen, Ungarn würde dann noch als Demokratien durchlaufen, würde das immerhin 40%, fast die Hälfte der weltweiten Wirtschaftskraft bedeuten, mit dem man nicht mehr handeln würde.
Sollten wir nicht eigentlich nur noch Handel mit Demokratien betreiben? Das betrachte ich mit Skepsis, muss ich ganz klar sagen. Wir sollten im Gegenteil versuchen, unsere Werte, die ja selbst auch nicht immer nur glaubwürdig sind, also da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, also nicht als Lehrmeister durch die Welt stolzieren und den anderen erzählen, wie sie es zu machen haben, aber die sollten wir einbringen in Wirtschaftsbeziehungen und dann auch die Zivilgesellschaften dort stärken, auch die indigenen Bevölkerung unterstützen, um dort quasi auch demokratische Reformprozesse, Teilhabe und so weiter zu fördern und zu unterstützen. Und wenn ein System eben unseren Vorstellungen von Demokratie nicht genügt ist in diesen Ländern, aber gleichzeitig Demokratiebewegungen und so weiter gibt, dann ist es ja gerade sinnvoll, zusammenzuarbeiten im Bereich der Universitäten, im Bereich aber auch der Nichtregierungsorganisationen, im Bereich der halbstaatlichen Stellen oder gar der staatlichen diplomatischen Politik. Das würde ich skeptisch sehen, jetzt zu sagen, wir können nur nur noch mit Ländern ökonomisch kooperieren und Handel treiben, die die Welt im Großen und Ganzen so sehen wie wir. Das würde Potenziale zur Demokratisierung der Welt ungenutzt lassen. Wenngleich ich hinzufügen möchte, dieser Automatismus, der da lautet, Wandel durch Handel, den gibt es auch nicht.
Mit dem letzten Satz möchte ich tatsächlich Herrn Loske sofort zustimmen. Also wir haben gesehen, Wandel durch Handel ist kein Selbstläufer. Und ich würde das andere auch aus zwei Gesichtspunkten betrachten. Wir haben in unseren Simulationen tatsächlich auch gezeigt, wenn wir die Handelskosten mit einer Auswahl autokratischer Staaten derart nach oben treiben würden, dass wir dort den Handel auch völlig zum Stillstand bekommen würden, dann wäre das nochmal doppelt so teuer für die deutsche Wirtschaft als jetzt allein nur das chinesische Szenario. Das zeigt schon allein, welche Kosten damit verbunden wären, auf wie viel Wohlstand wir auch wiederum in Europa verzichten. Das ist die eine Seite. Und bei der zweiten Seite eben, dass Wandel durch Handel aber trotzdem auch möglich ist. Ich glaube, wenn wir diese Chance nicht nutzen, dann haben wir eben keinen Kontakt zur Zivilgesellschaft und können überhaupt auch in diesen Ländern gar nicht etwas anstoßen, wenn sie mit unseren Demokratien in Berührung kommen. Und daher würde ich auch diesem Argument, wir sollten nur noch mit Demokratien wirtschaften, ebenso widersprechen.
Auf keinen Fall, weil dann wären wir mit unseren Produkten nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn wir nicht überall auch sein könnten und attraktiv für Länder, die in der nachholenden Entwicklung Produkte, Maschinen und Anlagen aus Deutschland brauchen. Also das, denke ich, das geht nicht. Gerade diese Länder brauchen moderne Technologien, brauchen die Wissensdiffusion und die Kooperation mit Deutschland.
Bei den Produkten, wo es sinnvoll oder auch notwendig ist, also da, wo man wirklich entflechten will, nach dem Subsidiaritätsprinzip, was wir eben schon gehört haben, nach Regionalisierungsfragen, was macht Sinn, wirklich vor Ort zu produzieren. Wenn man das so steuern wollte auf der Ebene der Politik, wie kann man das tun? Oder muss die Politik da gar nichts tun, weil die Wirtschaft schon reagiert, ohne politische Steuerung, einfach aufgrund der Kostenentwicklung?
Also zunächst mal noch zu dem Argument von Frau Schüller gerade, man solle das nicht nur auf im strengen Sinne demokratische Staaten konzentrieren oder reduzieren. Dann wurde aber gleich das Argument hinzugefügt, die Entwicklungsländer bräuchten ja nachholende Entwicklung. Da würde ich ein kleines Fragezeichen hintermachen. Wir brauchen alle eine nachhaltige Entwicklung und das heißt auf gut Deutsch, dass wir alle Entwicklungsländer sind, also wir im globalen Norden genauso wie die Staaten im globalen Süden. So würde ich zu dem Argument sagen. Steuerung, also auf keinen Fall ist das so, dass es aus dem Wirtschaftsprozess selbst heraus eine automatische Orientierung Richtung Nachhaltigkeit geben wird. Das bedarf der politischen Flankierung, Rahmensetzung und im einen oder anderen Fall auch Steuerung. Das halte ich für sehr wichtig. Da lässt sich eine ganze Fülle an Aktivitäten nennen. Das ist einmal das Völkerrecht, Stichwort Klima, Stichwort Biodiversität. Das ist zum Zweiten sind das die Lieferkettengesetze. Das sind zum Dritten die internationalen Arbeitsstandards. Das sind zum Vierten aber natürlich auch die Fragen der internationalen Finanzmarktregulierung.
Kurz auch Quoten und Verbote oder Subventionen für gewünschte heimische Produktion, würde das auch zum Instrumentenkasten dazugehören?
Also zum Instrumentenkasten gehört das volle Portfolio und wenn man bestimmte Dinge will, dann kann man das entweder so machen, dass man sie gesetzlich vorschreibt oder dass man die ökonomischen Rahmenbedingungen so setzt, dass es einfach sinnvoll ist, das so zu tun. Wogegen ich absolut bin, sind protektionistische Maßnahmen im Geiste der Abschottung, um anderen Ländern Zugänge zu verbauen. Das muss man ja ganz klar sagen. Also wenn die weltwirtschaftlichen Beziehungen vor allen Dingen mit den Ländern des globalen Südens nicht fair sind und das von denen auch beklagt wird als Neokolonialismus, diesmal im grünen Gewande, dann ist das nachvollziehbar und berechtigt und wir müssen glaubwürdig sein. Das ist der entscheidende Punkt und wir können nicht mit moralischen Doppelstandards agieren.
Vielleicht brauchen wir auch über die Außenwirtschaftspolitik Maßnahmen, um die Diversifizierung zu erleichtern. Das heißt, Länder, die heute jetzt in China sind, wo wollen die hingehen? Das heißt, hier muss es doch Informationen geben. Es muss die Bewertung von Risiken geben. Es muss eine Information über den politischen Hintergrund, die gesellschaftliche Entwicklung in diesen Ländern gehen, wo man jetzt reingehen soll. Also das Ganze ist auch umschrieben jetzt in Bezug auf Asien, Asienkompetenz, ja, dass man mehr wissen muss, als wo China liegt und dass man da gute Geschäfte macht. Also wenn man Asien beispielsweise dann auch stärker in den Fokus nehmen will, andere Länder, dann muss man mehr darüber wissen und das muss begleitet werden.
Kann der Wirtschaftswissenschaftler, der Asienkennerin da zustimmen, Herr Dorn?
Ja, mit Blick auf diese Anreize für die Regionalisierung, dass es natürlich dort sinnvoll, die Rahmenbedingungen zu setzen für eine Regionalisierungsstrategie in der Wertschöpfung, wo es ökonomisch sinnvoll und auch ökologisch und sozial geboten ist. Aber man sollte nicht der Regionalisierung wegen das forcieren. Also es gibt ja auch, wenn ich da noch eingehen darf, muss natürlich schauen, wo in der Wertschöpfungskette macht es Sinn, dass es vielleicht auch regionalisiert wird, weil wir haben auch einen Bedarf an Fachkräften. Man kann nicht wirklich alles nur noch regional vor Ort produzieren. Das heißt, es kann durchaus auch sinnvoll sein, eben dort in den internationalen Wertschöpfungsketten weiterhin aktiv zu sein. Und mit diesem Blick eben würde ich tatsächlich Frau Schüller zustimmen. Bei der Außenwirtschaftsorientierung, dort können wir auch Rahmenbedingungen setzen und wir können uns dort tatsächlich als Europa als attraktiver Partner ja darstellen mit Entwicklungsländern, dass wir eben gerade auch auf diese Standards achten, dass wir sie als fairer und gleichberechtigter Partner behandeln. Und ich denke, dass das auch ein sehr wichtiger Weg ist, um wiederum auch mit dem Stichwort Diversifizierungsstrategie uns eben von autokratischen Ländern oder einseitigen Abhängigkeiten wie von China mehr und mehr loslösen können.
Wenn wir sagen, dass es Sinn macht, in bestimmten Bereichen zu re-regionalisieren, also nicht zu deglobalisieren, aber mehr wieder vor Ort zu produzieren, dann hat das ja auch einen ökologischen Aspekt. Also der Teiletourismus, wir sprachen ihn schon an, der hat ja auch ökologische Klimakonsequenzen, die wir nicht wollen. Wenn man das aber unterschreibt, dass das Sinn macht, mehr im Nahbereich zu produzieren, dann müssen wir alle als Konsumentinnen und Konsumenten uns aber möglicherweise auch von manch liebgewonnener Gewohnheit verabschieden und sei es Südfrüchte 365 Tage im Jahr.
Das kann sein. Das kann man nicht generell in Abrede stellen, aber Regionalisierungsstrategien sind vor allen Dingen Strategien zur Schaffung vitaler, partizipationsorientierter, nachhaltiger Ökonomien, die die Möglichkeit den Menschen geben, selbst mitzugestalten. Und das würde ich nicht primär als Verzichtsszenario präsentieren. Umgekehrt gesprochen muss man natürlich schon sagen, dass unser Wohlstand in manchen Bereichen, in mancherlei Hinsicht tatsächlich auch trügerisch war, weil er auf der Ausnutzung von Bedingungen fußte, die nicht als fair gelten können im internationalen Maßstab. Deswegen, es wird nicht alles so bleiben können, wie es ist, was unsere Lebensstile betrifft. Und ich persönlich finde es sehr interessant, jetzt diese Diskussion über Energiesparen, wie man die rahmt, wie man die framed, wie man heute sagt. Also es ist schon in den späten 70er Jahren, damals durch den Philosophen Klaus Michael Meyer-Habig, dieses Buch erschienen über die Energiequelle Energieeinsparung. Das fand ich eine wunderbare Formulierung, dass man eine Sache, die man natürlich auch als asketische Verzichtsdebatte rahmen kann, dass man die aber auch als Intelligenzdebatte rahmen kann, dass man also quasi Erfolge erzielen kann im Bereich des Klimaschutzes, indem man einfach vernünftige, naheliegende Dinge gemeinsam tut. Das wäre mir sehr wichtig, dass man das nicht in so eine, ich finde das fast schon denunziatorisch, in so eine Verzichtsecke schiebt, auch wenn hier und da vielleicht die Kosten sich verändern, da muss man eben sozial gegensteuern, sondern dass man das als Herausforderung und als Gestaltungsaufgabe sieht.
Eine Herausforderung, die Sie auch annehmen würden, Frau Schüller?
Durchaus, aber ich bin dafür, dass noch der EU-Binnenmarkt zu unserer Region gehört und trotzdem dann also die Weintrauben aus Griechenland oder sonst woher gerne haben würde.
Herr Dorn.
Stimme voll zu.
Ja, dazu sollte man vielleicht gleich auch ergänzen. Das wird vielleicht zu sehr noch außer Acht gelassen. Die EU als Binnenmarkt ist nach wie vor für uns der wichtigste wirtschaftliche Absatzmarkt und auch der wichtigste Handelspartner bei dieser Diskussion. Und das sollte ja natürlich künftig auch weiterhin bleiben. Müssen wir verzichten? Das war Ihre Ursprungsfrage. Müssen wir künftig verzichten?
Na, verändern. Verzicht habe ich nicht in den Mund
Verzicht,
genommen.
Okay, das Wort. Gut.
Gewohnheiten
müssen wir unsere
verändern.
Gewohnheiten verändern? Also vielleicht in zweierlei Hinsicht. Natürlich sollte mehr Bewusstsein für diese Prozesse in der Bevölkerung vorhanden sein. In der Hoffnung, dass damit vielleicht auch schon die Konsumgewohnheiten und die Aktivität, also der selbstbestimmte Bürger schon ganz anders auch entscheidet beim Konsum. Wenn wir die Rahmenbedingungen richtig setzen und auch diese Umweltstandards in unseren Lieferketten richtig umsetzen, dann würde ich sagen, könnten wir auch über den Preis diese ökologischen Bedingungen auch mit einpreisen. Das heißt, man müsste nicht auf Südfrüchte verzichten, aber es könnte sein, wenn wir einfach diese höheren Kosten für die Umwelt einpreisen, dass sie einfach auch deutlich teurer werden.
Dann kann sie sich eben leider nicht mehr jeder leisten. Das wäre dann das nächste Problem, sagt am Ende dieser Diskussion der Wirtschaftswissenschaftler Florian Dorn. Er hat diskutiert mit dem Politiker und Nachhaltigkeitsexperten Reinhard Loske und der Ökonomin und Asienkennerin Margot Schüller. Ihnen allen vielen herzlichen Dank. Über Preis und Nutzen einer Entflechtung der Weltwirtschaft haben wir hier heute diskutiert.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.